Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Unsere Zahl der Woche lautet 60.000. Und wir haben heute noch einen Gast dabei, den lieben Dino. Heute haben wir nämlich unser Thema der Woche.
Unser Thema der Woche.
Das Thema Startups. Und lieber Dino, wer bist du denn und was machst du bei der Sparkasse Bremen?
Ja, moin erstmal zusammen. Ich bin seit 18 Jahren bei der Sparkasse Bremen und habe nicht typischerweise im Startup-Bereich angefangen, wo ich jetzt letztendlich gelandet bin, sondern ich habe den ganz normalen Werdegang einer Ausbildung, Studium, bin dann in die Firmenkundenabteilung zu einer Private Equity Gesellschaft. Und habe dann aber meine Leidenschaft für die Startup-Szene entdeckt vor 8 Jahren und bin dort heutzutage als Vertreter der Sparkasse Bremen in der Startup-Szene für Bremen und umzu tätig.
Okay, ja, sehr schön. Dann bist du ja der perfekte Gast für das Thema heute. Ich habe ja schon unsere Zahl der Woche genannt, die 60.000. Fangen wir vielleicht damit einmal an. Habt ihr beide ein Guess, was es damit auf sich hat? Dino, vielleicht du 60.000 zum Thema Startups. Was hat es mit der Zahl auf sich?
Es wird irgendwas mit Startups zu tun haben und es könnte vielleicht die Zahl sein an Startups, die eine Chance haben zu überleben und ein Unternehmen zu gründen.
Okay.
Vielleicht die Neugründung, die wir letztes Jahr gehabt haben?
Ja, geht schon beides in die richtige Richtung. Also das sind ist die Anzahl der Startups, die wir in Deutschland ungefähr haben im Moment. Und genau, wir wollen ja heute einmal über die deutsche Startup-Szene sprechen, aber natürlich auch so ein bisschen speziell auf Bremen zugeschnitten. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Begriff. Dino, du bist ja Experte. Was würdest du denn sagen, ist überhaupt ein Startup, um das einfach mal einzuordnen, auch im Verhältnis jetzt zu gestandenen Unternehmen?
Genau, ich würde einmal anfangen und zwar unterscheiden wir hier in Deutschland zwischen einer normalen Gründung, was Handwerksbetriebe, Friseure, Bäckereien, Eisdielen etc. sind, also etablierte Geschäftsmodelle. Und Startups sind tatsächlich innovative Ideen, die meist oder hoffentlich gut und schnell skalierbar sind und einen innovativen Charakter haben.
Okay, das heißt da kurz und knapp beschrieben. Sascha, hast du irgendwelche Ergänzungen? Was macht für dich ein Startup aus?
Ja, ich finde, der Punkt passt auch ganz gut. Ich finde aber diese harte Grenze ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, inzwischen sind sogar auch Handwerksbetriebe häufig Startups. Gerade natürlich, wenn ich mir die Energiewende angucke und immer mehr Leute sich natürlich Gedanken darum machen, wie kann ich gegebenenfalls auch Solarpanels gut aufs Dach und kreativ hinbringen. Also ich glaube, da verwischt die Grenze so ein ganz bisschen wahrscheinlich auch.
Ja, kann ich zu 100% bestätigen. Das ist nicht schwarz und weiß, das ist grau. Aus Bankensicht jedoch manchmal eher schwarz und weiß, weil wir da ein paar Trennlinien ziehen müssen, was die Finanzierung angeht etc. Aber ansonsten hast du völlig recht, Sascha. Und auch gerade im Handwerksbereich gibt es in letzter Zeit immer wieder spannende Startups, die versuchen, die normalen Handwerksbetriebe effizienter zu machen, was wirklich sehr, sehr spannend ist.
Ja, das passt auch dazu. Ich habe mir auch mal die Studie angeguckt zum deutschen Startup-Monitor. Wenn man mal anschaut, aus welchen Studiengängen quasi Gründerinnen ein Startup gründen. Das ist natürlich überwiegend BWL, VWL mit 37%, aber auch das Thema Ingenieurswissenschaften mit 22%. Passt natürlich auch zu dem, was ihr gesagt habt. Das Thema Handwerk wird da auch immer wichtiger. Dino, einfach mal von dir so ein paar Einblicke. Was macht eigentlich jetzt die Sparkasse Bremen genau? Weil du hast ja auch gesagt, vertrittst jetzt auch die Sparkasse Bremen im Bereich der Startups. Was macht ihr da so und wie fördert ihr die Startup-Kultur hier in Bremen?
Genau, ich würde einmal noch ein bisschen kurz ausholen. Meinen Werdegang habe ich ja gerade schon eben so kurz geschildert. Und vor ungefähr 8 Jahren kam Jan Wessels, Bremen Startups ist seine Homepage oder sein Firmenname, auf mich zu oder auf die Sparkasse zu und wollte gerne ein Sponsoring für ein Startup Weekend haben. Da wurde dann an mich herangetreten, gefragt, ja, wollen wir da ein bisschen Geld geben? Ich war natürlich begeistert, habe gesagt, ja, machen wir in jedem Fall. Zusätzlich die obligatorischen damals Blöcke und Stifte. Und das sollte es dann gewesen sein. Da habe ich gesagt, nee, das kann doch nicht sein. Wir müssen doch, wenn wir als Sparkasse sponsoren, müssen wir doch irgendjemanden dahin schicken, der dann auch das Gesicht da ist und der Ansprechpartner, wenn die mal mit jemandem reden wollen. Und 1, 2, 3 war ich dann auf dem Startup Weekend, war dann da als Mentor und Coach unterwegs. Was eine super geile Erfahrung war, weil damals so ein bisschen Bankenkrise noch war und wir nicht gerade den besten Ruf hatten, als Bank, nicht als Sparkasse. Und wurde aber super nett aufgenommen, habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt und das war für mich auch so ein bisschen der Startschuss für die Sparkasse Bremen in dieser Startup-Szene, aber auch wirklich der Startschuss für Bremen, weil in den letzten 8 Jahren ist relativ viel passiert. Zurück zu deiner Frage, wir als Sparkasse Bremen haben uns nach dem Umzug hier zu unserem neuen Gebäude an der Universität, haben wir einen 400 Quadratmeter großen Raum so gebaut, dass er für die Startup-Szene da ist. Das heißt, das ist ein Treffpunkt, wo Startups vorbeikommen können, andere Startups treffen. Wir ganz viele Veranstaltungen machen mit etablierten Firmenkunden, um wirklich auch diesen Austausch, ne, zwischen, ich nenne es jetzt nochmal, etablierten Handwerksbetrieben und Startups, die sich in der Branche vielleicht tummeln und Ideen haben, probieren dort zu vernetzen, die zusammenzubringen, um einfach Synergien zu schaffen und um möglichst zu helfen, den Startups die Idee dann auch wirklich an den Start zu bringen.
Ja, dieser Campus Space, ich meine, ich kenne ihn auch, ist echt ein toller Raum geworden. Ein schöner Veranstaltungssaal auch und da kommen ja auch immer viele zusammen. Sascha, du hältst da ja auch ab und zu mal Vorträge. Von dir ein kleiner Einblick in diesen Raum, in diese Area, die Sparkasse Bremen also da geschafft hat.
Ich finde ihn wirklich großartig, weil ich meine, auch wenn man mit Geschäftspartnern oder mit Kunden einfach mal da reingeht, ich meine, es wird immer gesagt, oh, das finde ich in der Sparkasse vor. Die Erwartung ist eigentlich gar nicht, dass wir sowas haben, weil es ist wirklich hochmodern, eine sehr offene, sehr freundliche Atmosphäre. Ich finde es immer ganz, ganz toll, wenn ich hier eine Führung in der Sparkasse habe, wenn uns jemand besucht. Und ich zeige gerade den Campus Space immer sehr, sehr, sehr gerne, weil das eigentlich immer extrem gut ist. Und ich habe bisher von allen immer gesagt, das ist toll, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, das war eine der besten Investitionen, die wir hier eigentlich am Campus gemacht haben, um einfach auch mal so ein bisschen so eine freundliche, offene Atmosphäre dann auch aufzubauen und auch so ein bisschen diese Modernität zu zeigen. Also ich glaube, guten Raum muss natürlich auch gefüllt werden, aber das machen wir auch mit tollen Formaten. Und ich glaube, diese Kombination aus tollen Formaten, quasi auch diese Begleitung der Startups, gerade auch diesen Räumlichkeiten, das macht den Raum erst richtig gemütlich.
Das ist sehr schön. Und jetzt lass uns auch nochmal auf die Bremer Startup-Szene eingehen. Dino, was sind denn so die Themen, die hier zu Gründungen führen? Also aus welchen Bereichen kommen die neuen Startups? Wo sind eventuell auch in welchen Branchen Startups erfolgreich geworden hier in Bremen? Dass du uns einfach mal einen Überblick gibst.
Also wir haben natürlich hier in Bremen unsere Kernbranchen Automotive, Luft- und Raumfahrt und natürlich ganz groß auch Food. Da hat Bremen auch einen eigenen Accelerator Foodland Bremen, um diese Food-Szene, die Food-Startups zu unterstützen, weil da sprachen wir gerade, bevor wir den Podcast begonnen haben, schon drüber. Die Food-Szene ist, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr harte, dort Produkte in die Regale zu bekommen und Käufer dazu jede Woche wieder zu animieren, diese zu kaufen, ist wirklich nicht einfach. Grundsätzlich in Bremen, aber ganz breit gefächert, glaube ich, wie in ganz Deutschland. Wir haben von Cellumation, ein Unternehmen, was in der Automatisation von Förderbändern tätig ist, Food-Startups, wir haben innovative KI-Startups, wir haben aber auch letztendlich ein spannendes Startup, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ein älteres Ehepaar, um die 50, also nicht zu alt, um die 50 Jahre, die Pflanzen produzieren. Und zwar hauptsächlich Orchideen. Und Orchideen vermehrt man, indem man sie wirklich händisch schneidet mit einem Skalpell und dann in einen Nährboden einpflanzt. Und die haben über die letzten 4 Jahre einen Roboter entwickelt, der dieses quasi mit Laser schneiden und vollautomatisch mit Roboter hinten etc. tut. Das Gerät ist jetzt, glaube ich, in den letzten Zügen und geht dann irgendwann jetzt auf den Markt. Und ich hoffe, dass die Nachfrage dann da ist an so einem Produkt, weil das wirklich in dem Pflanzenbereich eine Innovation ist.
Ja, cool. Das sind ja auch dann oft die Sachen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich meine, wenn man an Startups denkt, dann hat man erstmal auch irgendwelche Softwarebuden im Kopf, irgendwelche KI-Geschichten, aber das sind eben auch oft solche Sachen, die man im ersten Moment gar nicht dran denkt. Sascha, von dir noch irgendwelche Sachen, die dir einfallen, was in Bremen hier in den letzten Jahren entstanden ist oder wo du sagst, da, das macht Bremen jetzt besonders aus?
Naja, ich meine, ich bin auch da mal, um ja mal den Werbeblock einzuschalten, ich meine, wir als Sparkasse Bremen sind ja auch ein hochinnovatives Unternehmen, was ja tatsächlich auch diverse Startups an den Markt geworfen hat, also und die auch tatsächlich meiner Meinung nach sehr, sehr erfolgreich performen und tatsächlich auch sehr innovative Geschäftsmodelle hat, also Smavesto, um ein Beispiel zu nennen, vielleicht magst du da gleich noch was zu sagen,
sehr, sehr gerne.
Also gar keine Frage, oder auch die Sachwert Invest, die ich als sehr innovatives Unternehmen in der Form dann wahrgenommen habe, also meiner Meinung nach sind wir da natürlich dann auch gerade hier in Bremen ein sehr relevanter Mitspieler, der auch solche Themen anbringt. Natürlich eher im Fintech-Bereich, also quasi im Bereich, was Finanzdienstleistung darstellt, ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich Roboter für das Schneiden von Blumen entwickeln. Also bestimmt haben wir auch Mitarbeiter, die das als Hobby haben, aber da sehe ich jetzt nicht unsere Kernkompetenz. Aber ich glaube, in den Finanzdienstleistungen können wir da natürlich dann auch einen ganz guten Beitrag dazu leisten, um so etwas in der Form dann auch darzustellen. Also deswegen, ja, in Bremen passiert ganz viel. Und was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, meine, wir haben ja eine wirklich großartige Universität hier in Bremen, wo natürlich auch unglaublich tolle Bereiche im Bereich Robotik und ich meine auch natürlich Luft- und Raumfahrt, habt ihr ja auch schon genannt, aber auch künstliche Intelligenz, wo natürlich wirklich sehr, sehr gute Wissenschaftler forschen und da entstehen natürlich auch immer Startups. Die entstehen leider nicht immer nur in Bremen, das ist, glaube ich, auch immer so ein Thema, weil unsere Universität ist ja auch sehr international ausgerichtet und einige der Forschenden, die eine tolle Idee haben, bleiben da nicht unbedingt da, aber der ein oder andere bleibt dann auch da. Also Bremen ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Ort für Startups, meiner Meinung nach, und ich meine, bietet eigentlich ein ganz, ganz gutes Umfeld dabei, weil Wissenschaft ist da, ich denke mal, mit uns ist ein guter Finanzierungspartner da, der die Szene auch ganz gut kennt, und ich glaube, dass Bremen auch als Stadt sehr lebenswert ist, also deswegen müsste da eigentlich noch viel mehr gehen.
Genau, und ich hake nochmal kurz ein, nicht nur lebenswert, sondern wir sind natürlich im Vergleich zu anderen Städten, was Unterbringung und so angeht, auch noch wirklich, wirklich günstig, was natürlich auch dabei hilft, weil die meisten Startups verfügen nicht über ein sehr großes Budget und gucken natürlich, dass sie möglichst bootstrappen, um über die Runden zu kommen, und da hilft es natürlich, wenn die Mieten nicht so hoch sind.
Ja, das ist natürlich anders als in anderen Städten, Berlin und Co. Ich habe mir auch mal angeschaut, aus welchen Bundesländern kommen denn eigentlich die meisten Startups. Da sind natürlich Berlin und München auch ganz weit vorne. Aber hier in Bremen, finde ich, entsteht hier auch gerade in den letzten Jahren was. Du hast es auch beschrieben, Dino, da ist viel im Wandel. Und Sascha, du hast gerade schon das Thema Smarvesto angesprochen. Ich würde sogar behaupten, die Sparkasse Bremen ist eine der innovativsten Sparkassen in Deutschland. Und unter anderem das Thema Smarvesto, Sachwertinvest, Flexi, ganz viele Tochterunternehmen, die gegründet wurden. Smarvesto eben als Robo-Advisor, wo auch KI eingesetzt wird, um die Geldanlage der Kunden zu managen. Also hochinnovative Produkte kann man da durchaus nennen. Jetzt von dir, Dino, noch einfach mal so ein bisschen beschrieben, dieser Wandel in den letzten Jahren und auch ein gewisser Ausblick in die nächsten Jahre. Was würdest du sagen, sind jetzt aktuell so die Trends? Wie ist die Startup-Szene aktuell aufgestellt? Man hört ja auch viel, dass es in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen gegebenenfalls auch ein bisschen schlechter geworden sind. Hast du da vielleicht auch so ein paar positive Anreize für die Zukunft?
Ja, also in Bremen hat sich die Szene wirklich fantastisch entwickelt, würde ich sagen. Vor 9 bis 10 Jahren waren wir quasi auf keinem Startup-Radar, der Deutschland irgendwie groß betrifft. Das hat sich mittlerweile geändert durch Jan Wessel, durch die Stadt. Wir haben jetzt seit letztem Jahr den Venture Capital Fonds Bremen, der erste VC-Fonds in Bremen, der sich wirklich um Startup-Finanzierung hier kümmert, mit auch dem Fokus, dass wir Bremer Startups natürlich finden, sind aber nicht auf Bremen beschränkt. Von daher tut sich einiges. Wir haben durch die Starthaus-Initiative, durch das Digital Hub Industry, durch die Universitäten ganz viele Anlaufstellen oder Brutstellen bekommen, wo Startups ihre ersten Ideen erstmal entwickeln können, und haben dann aber auch genug Partner, die den Startups die Möglichkeit geben, wirklich ihre Idee vorzustellen und diese dann auch weiterzuentwickeln. Wir als Sparkasse Bremen haben seit 2 Jahren unseren eigenen Campus Accelerator, also ein Programm, wo wir pro Jahr 4 Startups durchschleusen können, in einem Zeitraum von 12 Monaten, mit dem Ziel, von der Idee, von dem ersten Prototypen quasi so weit zu kommen in diesen 12 Monaten, dass wir ein fertiges Produkt haben, was wir auf den Markt bringen, wo wir schon Kunden erreichen, Verträge unterzeichnen, um dann zusammen als Sparkasse mit dem Startup eine Gesellschaft zu gründen, wo die Sparkasse dann auch beteiligt ist. Zeigt also einmal noch uns als Sparkasse, was wir wirklich für eine Initiative gestartet haben, um auch diesem Segment Startups einfach zu helfen und Nährboden zu geben, sich zu entwickeln. Wir haben über die Universitäten Förderprogramme wie Exist, wo Startups sich bewerben können, um Fördergelder zu beantragen, um so einen Prototypen zu erstellen. Also von daher hat es sich für Bremen positiv entwickelt. Durch und nach Corona natürlich so einen kleinen Dip erfahren, was wirklich die Business Angel oder privaten Investoren angeht, aber auch die VCs sind nicht mehr so investmentfreudig als noch vor einigen Jahren, glaube ich. Das ist so ein Thema in Deutschland, das ist in Amerika halt anders. Da kann Sascha bestimmt noch einiges zu erzählen. aber ich denke, wir sind allgemein in Deutschland auf einem sehr guten Weg. Wir als Sparkasse Bremen sind Vorreiter, wie du gerade schon gesagt hast. Und ich habe in den letzten 2 Jahren auch einige Hospitanten von anderen großen Sparkassen hier bei mir gehabt, die sich den Startup-Bereich angeguckt haben, wie wir den entwickelt haben, mit welchen Themen wir diesen Startup-Bereich bespielen. Und daraus ist ein Netzwerk entstanden von 5 großen Sparkassen. Die Hamburger Sparkasse, Berliner Sparkasse, Münchner Sparkasse, Köln, Bonn und Bremen. Und wir sind jetzt ein Netzwerk, treffen uns 2-mal im Jahr, tauschen uns aus und versuchen auch so kleine Austauschprogramme mit den Startups zu starten, dass zum Beispiel ein Bremer Startup mal das Unternehmertum kennenlernen kann oder dort von den VCs pitchen kann. um einmal nach Geld zu fragen, wenn es soweit ist, oder einfach ein Feedback zu bekommen. Also wir versuchen auch deutschlandweit mittlerweile Mehrwerte für die Startup-Szene zu schaffen.
Ja, sehr cool. Da kann ich auch nur Werbung für machen, auch für die Veranstaltungen, die hier auch in Bremen immer stattfinden. Du hast schon den Jan Wessels angesprochen. Da finden ja unglaublich viele Summits und Austauschabende statt. Die machen auch echt immer Spaß, auch wenn man selber nicht Gründer ist oder Gründerin, sondern einfach sich für das Thema interessiert, in den Austausch gehen möchte. Und du hast gerade schon den Übergang auch ein bisschen hergestellt. Jetzt haben wir viel über Bremen und Deutschland gesprochen. Was ist eventuell noch anders als in anderen Ländern, Sascha? Jetzt wie beispielsweise in den USA. Dino hat es gerade schon angesprochen. Da hört man ja auch immer mal wieder, dass gerade dieses Thema Finanzierungsmöglichkeit, Risikokapital irgendwie auch ein bisschen besser noch organisiert ist. Würdest du das unterstreichen oder wo siehst du noch Unterschiede?
Auf jeden Fall. Also wir sind maximal unterentwickelt, was das Thema Startup-Finanzierung betrifft. Das hat so ein bisschen natürlich auch damit zu tun, dass wir als, ich sag mal, Gesellschaft das Thema Risiko eher vermeiden wollen. Also ich meine, wenn man sich mal anschaut, ich meine, es fängt ja an bei der Geldanlage. Ich meine, die meisten Deutschen sind ja immer noch nicht in Aktienmärkten engagiert. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die sofort dann in die Startup-Finanzierung oder in Venture-Capital-Bereich gehen sollten. Das sollten sie tun, die es nicht tun. Sie sollten überhaupt erstmal anfangen, sich mit dem Thema Risiko auseinanderzusetzen. Aber wenn ich so ein Mindset habe, und das ist ja auch, ich sag mal, und das ist ja, unsere Politik ist ja auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, dann wird ja auch eher dieses Thema, ja, der Staat soll das mal richten und nicht die Privatwirtschaft, ist eher im Vordergrund. Ich meine, das sieht man ja auch in den ganzen Diskussionen, die wir aktuell führen. Da geht es ja immer mehr darum zu sagen, wie können wir das ganze System so bauen, dass jeder quasi, naja, will ich sagen, Vollkasko-Mentalität, aber doch eher in den Bereich reingeht, dass wir als Gesellschaft alle Probleme der Menschen lösen und nicht, dass irgendwelche innovativen Modelle das lösen. Das ist in Amerika ganz anders. Also ich will gar nicht sagen, dass die Amerikaner da so viel besser sind, gerade jetzt in der aktuellen politischen Situation. Aber die Amerikaner haben ein ganz anderes Risikobewusstsein. Den Amerikanern ist klar, dass sie sich um ihre eigenen Finanzen kümmern müssen. Den Amerikanern ist klar, dass sie für ihren eigenen Erfolg kämpfen müssen. Und daraus entsteht natürlich auch immer so dieser Traum davon, ich gründe ein Unternehmen und dann kann ich richtig reich werden. Also dieser American Dream ist, basiert ja auch ein Stück weit sehr stark auf Unternehmertum. So etwas haben wir in Deutschland ja nicht, also in der ganzen Sache. Und wenn ich tatsächlich so sozialisiert bin und wenn ich sehe, es gibt ja sehr erfolgreiche Startups in Amerika, wenn du gut die Tech-Firmen, die man da ja sieht, eine Apple ist ein Startup gewesen, die ist kein altes Unternehmen, eine Microsoft ist mal ein Startup gewesen, was ja tatsächlich dann auch innerhalb von kürzester Zeit sehr erfolgreich geworden ist. In Deutschland sind die erfolgreichen Unternehmen eigentlich nahezu alles Unternehmen, die tatsächlich irgendwann vor den letzten Jahrhundert teilweise gegründet wurden und ja aus dem Industriebereich sind und über Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise gewachsen sind und eine Tradition haben. In Amerika sind die erfolgreichsten Unternehmen teilweise Unternehmen, die erst 20, 30 Jahre alt sind. Ich meine, gucken wir uns Nvidia an, wertvollstes Unternehmen der Welt. Also das kannte man zur Jahrhundertswende noch nicht, weil war noch gar nicht Thema. Aber jetzt in Anführungsstrichen eines der wichtigsten Bereiche überhaupt. Also kann man einfach nur sagen, anderes Mindset. Das zweite auch so ein bisschen, durch dieses Mindset, die Menschen, die in Amerika irgendwann reich wurden, weil sie Startups gegründet haben, haben dann gesagt, okay, was mache ich denn mit meinem Geld? Ja, und dann haben sie angefangen, die ersten Venture-Capital-Modelle aufzubauen, weil sie auch gesagt haben, erstens muss ich ja weiter noch reicher werden. Und ich habe ja erfahren, dass das gut funktioniert. Und zweitens verstehe ich was von den Thematiken. Und deswegen ist da natürlich auch eine ganz andere Venture-Capital-Kultur entstanden. Also wenn man sich das Silicon Valley anguckt, wo ja solche Veranstaltungen, die wir auch in Bremen haben, aber wirklich jeden Tag stattfinden und mit ganz anderen Leuten und natürlich auch über ganz andere Summen gesprochen werden und auch die Entscheidungsprozesse, um Gelder zu allokieren, deutlich professioneller sind, als sie bei uns dann sind. Also gerade weil natürlich eine ganz andere Szene dabei ist, ist es natürlich viel, viel einfacher. Und deswegen ist es, blutet mir das Herz, was ich ja schon gesagt habe, gehen ganz viele Menschen, die hier eine gute Idee haben, eher in Silicon Valley und sagen, ich hole mir da Geld und kann sehr schnell skalieren, bekommen auch deutlich mehr Geld, als dass sie hier in Deutschland versuchen, ihre Quellen anzuzweigen. Und das ist halt auch der Grund dabei. Und das ist natürlich auch in den nächsten, quasi in der nächsten Unternehmensgeneration ein richtiges Problem, weil solange diese Kette immer weitergeht, ich sehe gar nicht, für die Amerikaner ist es ja ein Glückskreislauf, für uns ist es eher ein Teufelskreis, desto schwieriger wird es, den Anschluss auch bei neuen innovativen Dingen in der Form dann anzupassen. Also würde da ganz massiv plädieren, dass wir tatsächlich erstmal auch, dass wir dass wir uns ein bisschen in diesem Bereich an der USA orientieren. Das ist auch einer der wenigen Bereiche, wo man sich daran orientieren sollte. Vielen Dingen sollte man sich momentan nicht an den USA orientieren, aber in dem Bereich kann man ganz klar sagen, da können wir wirklich eine Menge von denen lernen und ich würde mir sehr wünschen, dass unsere neue Regierung viele dieser Punkte aufgreifen würde, damit wir auch mal ein richtig tolles Startup-Land werden.
Ich meine, das ist ja oft das, was man hört, dass hier gute Ideen entstehen, aber eben nachher der Erfolg oder das Wachstum dann ausbleibt und dann auch auf der Weg ins Ausland geht. Du hast gerade schon das Silicon Valley angesprochen. Ich habe mir auch mal angeschaut, wo eigentlich, in welchen Städten eigentlich Unicorns geboren werden, also Unternehmen mit einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar. Da ist natürlich San Francisco ganz weit vorne mit 177 Unicorns, New York am Platz 2 mit 117 Unicorns, dann kommt Beijing mit 64. Auf Platz 10 ist dann auch eine deutsche Stadt mit Berlin mit 18 Unicorns, aber da sieht man eben, Berlin ist halt hier ja natürlich ein großer Standort, aber eben auf Platz 10 nur, in Anführungsstrichen. Jetzt nochmal an dich, Dino, welche Tipps und Tricks hast du jetzt vor dem Hintergrund, dass wir diese ganzen Sachen gehört haben? Du begleitest ja auch viele Startups hier in Bremen. Welche Empfehlungen hast du jetzt auch an Gründerinnen, an Gründer, ihr Startup hier in Deutschland auch groß zu machen und ja, in den ersten Monaten zu begleiten?
Ja, also ganz wichtig ist es wirklich, erstmal selber von der Idee überzeugt zu sein und nicht nur Family and Friends zu fragen. Weil da besteht ganz häufig die Gefahr, dass es Schulterklopfer gibt und gesagt wird, ja, super Idee, mach das. Wir unterstützen dich.
Das ist so ein ganz bisschen wie beim Gesangsabend, wo alle sagen, bist ein guter Sänger, geh mal zu Deutschland, such den Superstar. Und dann kriegt man einen aber die...
Und dann steht Dieter Bohlen da und sagt, oh mein Gott, ich sage jetzt nicht, was er sagen würde, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Das heißt, frühzeitig Menschen suchen, die wirklich ein ungefiltertes Feedback geben. Das können Banken sein, Venture Capital Fonds sein, wenn man sie kennt. Wir als Sparkasse Bremen haben das Format Cappuccino mit Dino. Ist quasi so das unterschwelligste Angebot für Gründungen, für Startups, für Menschen, die einen Rat wollen. Da hatte ich im letzten Jahr über 60 Gespräche und da ging es dann von der wirklich ersten Idee, ob ich davon schon mal gehört hätte oder was ich dazu sagen kann, bis hin zu schon etwas weiteren Pre-Seed-Startups, die dann die erste Finanzierungsrunde suchen. Im Millionenbereich, wo ich dann auch gucke, ob ich irgendwelche VC-Fonds habe, denen ich die weiterempfehlen kann oder wo ich die Kontakte vermitteln kann, damit sie dort vorstellig werden. Also in jedem Fall ein ungefiltertes, klares und ehrliches Feedback einholen, ganz, ganz wichtig. Dann das Team analysieren, also für meine Idee, was brauche ich da für Teamplayer? Was brauche ich für Know-how und muss ich es mir einkaufen, was dann im Zweifel Geld kostet, oder baue ich mir wirklich ein Team mit Gesellschaftern auf oder mit erstmal Startup-Kumpels, um die Idee voranzubringen? Weil im Zweifel kann ich nicht alles alleine machen. Ich erlebe ganz häufig Startups, die alleine vor mir sitzen, wo man dann im Gespräch schon merkt, ja, das sind die kreativen Köpfe dahinter. Aber die werden den Vertrieb einfach nicht gut angehen können und die brauchen dann Unterstützung. Also du brauchst ein gutes Team. Nicht vom ersten Schritt an, aber irgendwann im Laufe des Weges. Und dann natürlich die finanzielle Seite. Einmal abschätzen, vielleicht auch durch Gespräche oder durch Selbstrecherche, was kommt finanziell auf mich zu? Welche Dienstleistung muss ich mir dazu kaufen? Wie teuer ist ein Prototyp, wenn ich ihn bauen muss? Und dann letztendlich, wie finanziere ich das? Mache ich Bootstrapping? Bin ich alleine? Bin ich Studierender und fahre ein bisschen Pizza aus und reicht mir das? Oder habe ich im Zweifel schon eine Familie, die ich ernähren muss? Da sollte man überlegen, gehe ich wirklich aus meinem Job raus, wenn ich gerade einen habe und setze alles auf die Startup-Karte oder mache ich so ein Hybridmodell und robbe mich erstmal ran, ob überhaupt eine Marktrelevanz da ist für mein Produkt, um dann gegebenenfalls, wenn es gut läuft, dann meinen Job zu kündigen.
Okay. Ja, und jetzt haben wir schon so die Anfangsphase gehört und ganz am Ende dieser Phase steht dann gegebenenfalls auch irgendwann der Exit. Und da möchte ich jetzt einmal mit euch beiden drüber sprechen, wie so ein Weg eines Unternehmens aussehen kann. Von den ersten Finanzierungsrunden bis hin zu nachher gegebenenfalls einen Börsengang. Sascha, einfach mal von dir so ein Einblick. Was würdest du sagen, wie... häufig kommt sowas vor, dass es aus einem Startup nachher wirklich ein börsennotiertes Unternehmen wird und wie kann so ein Weg dahin bis dahin aussehen? Also was liegt da auch dazwischen?
Also ich würde noch mal einmal das Wort Exit zumindest noch mal ein bisschen relativieren wollen, weil in der Regel ist es ja nicht, Exit klingt ja immer so ein ganz bisschen so, dass derjenige sagt, oh super, ich habe was Tolles gegründet und jetzt gehe ich da raus. Mhm. Das ist eigentlich nicht der Normalfall und das funktioniert in der Regel auch nicht so wirklich, weil die Menschen, die das Unternehmen ja nach vorne gebracht haben, sind ja hochinnovative Köpfe und die braucht man ja auch, um das weiter zu skalieren. Das größte Problem ist aber dann, dass sie ab einem gewissen Punkt in eine Phase kommen, dass sie sehr viel Geld brauchen. Und das ist dann nicht mehr so mit Best Friends mal anrufen und sagen, also es sei denn, man hat sehr gute Freunde, die auch gut situiert sind, aber ich gehe mal davon aus, dass es eher nicht der Normalfall sein wird oder auch über Venture Capital Fonds möglich sein wird. Ab einem gewissen Punkt ist man in einer Größenordnung, wo man eigentlich an die Börse heran muss, also wo man natürlich sehr viel dann das in der Form machen muss. Und ich meine, das ist der aller kleinste Teil, der das tatsächlich schafft, den Sprung an die Börse zu machen, weil da muss man ein paar Sachen überlegen. Man braucht auf jeden Fall natürlich eine gute Idee, ein gutes Produkt und das alles aufgebaut. aber man braucht auch eine sehr gute Bilanz, also um das dann darzustellen. Das ist einer der Punkte dabei, wo gerade natürlich hochkreative Köpfe sich so ein bisschen schwierig mit tun und einfach sagen, okay, ich habe ein tolles Produkt gebaut, aber so richtig so unser Rechnungswesen haben wir nicht im Griff, weil Rechnungswesen ist irgendwie nicht so cool, macht nicht Spaß, also in der Form, das in der Form aufzubauen. Aber wenn ich an die Börse gehe, dann rede ich ja hauptsächlich mit Finanzern, also mit Fondsmanagern, die sich genau diese Dinge angucken und die mögen das überhaupt nicht gerne hören, wenn man auf einmal sagt, ach ja, Quartalszahlen, ach nö, dauert noch eine Woche, wir haben die Daten noch nicht zusammen und nö, der eine ist gerade krank, habe ich auch gerade keine Lust, das zu machen. Also wenn man das einmal gemacht hat an der Börse, ist man tot, Punkt. Weil dann vertraut der Kapitalmarkt einen auch nicht mehr und da muss man, deswegen muss man auch ein gewisses Setup haben. Das ist für viele Startups erstmal die größte Herausforderung, das auch zu machen. Auch Unternehmen, die schon gut aufgestellt sind, aber die Börse ist noch eine Nummer härter als quasi der normale Banker, der einfach auch mal beide Augen zukneift, wenn er sagt, okay, in Ordnung, du hast jetzt deine Bilanz noch nicht fertig, wir warten noch mal ein paar Wochen. Eine Börse sagt knallhart, ihr habt die Quartalszahlen im gewissen Zeitraum zu melden, die müssen bestimmte Formate erfüllen, ihr müsst gewisse Ad-Hoc-Pflichten machen, ist dann zum Beispiel auch so ein Thema, was für, wenn irgendetwas Spannendes passiert im Unternehmen oder etwas ganz Schreckliches, dann muss das sofort veröffentlicht werden, da muss man auch einen guten Prozess haben, um sowas dann darzustellen, auch dafür. Und das Letzte ist, was für viele Unternehmer ja auch in der Börse immer so ein Thema ist, auf einmal sind da ganz viele fremde Menschen bei mir im Unternehmen, die sehr viele gute Ideen haben, die ich vielleicht gar nicht so gut finde, die natürlich aber auch die Möglichkeit haben, Einfluss auf die Geschäftsführung zu nehmen. Und das ist auch immer so ein Thema für viele Startups, das in der Form dann zu machen. Also die Börse ist meiner Meinung nach nicht für alle Startups der beste Weg. Also natürlich träumt da immer jeder von und so ein bisschen dieser Punkt dabei, aber in vielen Geschäftsmodellen ist es einfach nicht geeignet, dass die Börse der Weg ist. Aber wenn es ein hochskalierbares Bereich ist und wenn die Menschen, die dort in der Führung sitzen, auch diese ganzen Sachen akzeptieren können, emotional, dann ist natürlich der Exit an der Börse natürlich einer der wichtigsten Wege. Ja. Normalerweise läuft das eigentlich immer so, dass man zu seinen Banken hingeht, in der Regel natürlich auch zu seinen Hausbanken, mit denen man schon eine gute Verbindung hat und dann bespricht man mit diesen Banken, wie ein, ich sag mal, Going Public, also ein IPO, also sogenannter IPO, funktionieren könnte. Die Banken checken natürlich nochmal die gesamten Unterlagen, die Bilanzen, machen das alles sehr, sehr hübsch. In der Regel gibt es da auch eine ganze Menge Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, die dann bei dem Bereich auch unterstützen. Und dann gibt es ein sogenanntes Konsortium. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie groß dieses IPO sein wird, ob das eher eine kleine Firma ist, oder es eine sehr, sehr große Firma sein wird. Dieses Konsortium ist quasi dann ein Zusammenschluss von verschiedenen Banken, die dann ihre Kunden ansprechen. Investmentfonds, Privatkunden und sagen, wir haben hier ein tolles, neues, innovatives Unternehmen und dann gibt es die sogenannte Zeichnung. Das kennt der ein oder andere noch, der auch den neuen Markt vielleicht noch in Erinnerung hatte. Da hatten wir ja jede Woche eine Zeichnung und dann wird sowas angeboten. Die Firmen werden dann in der Form dann dargestellt. Idealerweise gibt es dann eine Überzeichnung, das ist so der Best Case, das ist eigentlich auch das, was eigentlich immer angestrebt wird. Mehr Leute wollen die Aktie haben, als eigentlich an Aktien vorhanden sind und dann feiert man den ersten Börsengong mit Kursen, die explodiert sind, nach oben 10-15% über den Wiederausgabepreis. Das muss eigentlich auch so sein. Gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu? Dann fragt sich der ein oder andere ja auch, okay, diese IPOs, warum macht man das überhaupt? Einfach gibt es in der Wissenschaft eine Analyse der sogenannten Informationsasymmetrie. Ich bin nur bereit, als Investor eine Aktie zu zeichnen, wenn die Chance relativ hoch ist, dass ich quasi beim ersten Börsenkurs schon einen richtigen Schnitt gemacht habe, weil ich spiele ja gegen Profis, die viel mehr Informationen haben als ich. Und ich bin nur bereit, dieses Risiko einzugehen, dass die mich über den Tisch ziehen, wenn eigentlich normalerweise mir gezeigt wird, dass irgendwie ein richtig dicker Reibach gemacht werden kann. Deswegen haben auch Banken großes Interesse daran, eigentlich diesen Preis, diesen initialen Preis, den man findet, so zu setzen, dass die Leute viel Spaß haben. Und das ist natürlich auch eine schöne Geschichte, die man als Bank erzählen kann. Ich habe erfolgreich eine Firma begleitet. Für die Firma ist es eine schöne Geschichte. Für die Mitarbeiter, die häufig ja auch Optionen haben oder Titel dabei. Und eigentlich so ein, wirklich so ein IPO, wenn der gut gemacht ist, so eine richtig schöne Win-Win-Win-Story. Also für alle ist das eine tolle Sache. Volkswirtschaftlich kann man das einfach sehr, sehr gut rausrufen.
Hast du so ein paar Beispiele so aus den letzten Jahren, wo ein erfolgreicher IPO an den Start gegangen ist?
Das Problem ist, die letzten IPOs waren eigentlich keine so klassischen IPOs, die so gut gewesen sind. Ich würde mal zum Beispiel Siemens Energy als einen größeren IPO, den wir gehabt haben, wobei das war eher ein Spin-off, kann man jetzt auch nicht so sagen, es ist eine Sache gewesen, die waren relativ groß und relativ erfolgreich. Das ist so ein bisschen, die letzten Jahre war das doch relativ verhalten, was das Thema betrifft. Ganz anders, als ich mal angefangen habe, in der Bankenwelt anzufangen. Ich bin am neuen Markt angefangen, da hatten wir jede Woche ein IPO. Da war aber auch unglaublich viel Schrott dabei, muss man ganz klar sagen. Da war es wirklich so, diejenigen, die ein bisschen sich daran erinnern, jede Woche ist eine Firma rausgekommen, keiner wusste genau, was die machen, Hauptsache es hat, die haben was mit Internet gemacht oder was mit Biotech und das hat sich komisch angehört und man hat dynamische Leute gesehen, die irgendwas Komisches machen, was ich nicht verstehe, ich zeichne die Aktie und das hat natürlich ganz, ganz, ganz gut in der Form funktioniert. Ich muss auch fairerweise sagen, dieses IPO-Thema ist in den letzten Jahren verhaltener geworden, weil es ist nicht mehr so diese klassische Form aus vielen Gründen, die da hatte. Es gibt inzwischen ja unheimlich viele andere Formen, zum Beispiel auch dieses Crowdfinancing ist ja so eine direkte Konkurrenz geworden zu den IPOs, gerade auch bei kleineren Startups, also so ein bisschen über Plattformen Gelder einsammeln und so eine Art unregulierter IPO, der nicht an der Börse gelistet ist, hat den Vorteil für ganz viele Investoren, dass es niedrigschwelliger ist, man muss weniger Geld einsetzen, es ist risikoreicher, weil es fehlt natürlich so ein bisschen die Kontrolle der Börse dahinter, aber es ist natürlich auch einfacher für das Startup, weil man ja tatsächlich diese ganzen Voraussetzungen nicht erfüllen muss. Also das ist zum Beispiel ein Markt, der stärker geworden ist, was das Thema darstellt. Und man merkt auch schon so auch in Deutschland, dass Venture Capital Fonds deutlich stärker sind und da auch ein Punkt dabei. Was man viel mehr sieht, also gerade auch in der letzten Phase, ist eigentlich eher, dass Private Equity Fonds auch stärker sind, bei marktreifen Modellen einzusteigen. Vielleicht hatten wir auch schon mal über Private Equity Fonds berichtet. Das sind ja Gesellschaften, die quasi Firmen kaufen oder Firmen finanzieren. Dieses Thema der Wachstumsfinanzierung. Also wenn ein Modell schon marktreif geworden ist, ist momentan in den Private Equity Firmen sehr stark ausgeprägt. Also sehr viele Investoren sind bereit, nicht in der ersten Phase einzusteigen, aber in der zweiten oder dritten Phase des Unternehmens und dann zu versuchen, daran zu partizipieren. Auch das ist eine Form, die auch in Deutschland und auch in Europa insgesamt schon sehr stark an Bedeutung gewonnen hat, auch dabei. Also da sind die Wachstumsraten sogar fast besser als in Amerika, gerade wenn man sich das anschaut. Wobei das totale Volumen immer noch größer in Amerika ist als in Europa, aber die Wachstumsraten sind gut. Also da holen wir nach. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass Private Equity natürlich auch solche Geschäftsmodelle befinanziert, wie jetzt Nachfolgeregelung von klassischen Unternehmen und da haben wir in Deutschland eine ganze Menge andere Themen. Aber das ist kein Thema für diese Folge. Das nur als Idee.
Ja, da habe ich auch nochmal ein paar interessante Zahlen zum Thema Börsengang. Das sieht man da auch in den Zahlen, was du gesagt hast, Sascha, dass insbesondere in den letzten Jahren das eher zurückgegangen ist. Hier in Deutschland 2021 gab es noch 9 IPOs.
Hast du mal nochmal ein Beispiel, ein schönes?
2021 jetzt About You war zum Beispiel in dem Fall ein Börsengang. Ansonsten ein paar Beispiele aus den Jahren davor. Delivery Hero ist ja auch ein sehr bekanntes Beispiel. HelloFresh, BioNTech kennen wir alle quasi noch aus der Corona-Zeit. Und jetzt 2024, also im letzten Jahr, gab es nur noch 3 IPOs und auch das Exit-Volumen ist eben deutlich gesunken im Vergleich. Das heißt, diesen Trend sieht man da auch.
Und darf ich noch mal einmal da reingrätschen, weil gerade bei BioNTech, da blutet mir das Herz bei der Story. Also sorry, weil das mal rauszuholen. Das zeigt so ein bisschen das Dilemma, was wir die ganze Zeit schon besprechen. Ein wirklich hochinnovatives Unternehmen hier in Deutschland sagt, wir gehen lieber an die New Yorker Börse.
Stimmt, an die Nasdaq war es, glaube ich.
An die Nasdaq, genau. Weil das einfacher ist, für uns da Kapital zu besorgen, als dass wir uns an den Kapitalmarkt hier in Deutschland dann in der Form wagen. Sie sind natürlich auch gut beraten, ich habe auch das verstanden. Also ich mache den Unternehmen absolut keinen Vorwurf. Ich finde bloß, das zeigt auch so ein bisschen so das Problem, was wir haben, wenn wir richtig große Startups mal skalieren wollen. Eigentlich würde ich mir sehr wünschen, dass das auch mal eine Selbstverständlichkeit wird, dass wir auch große Startups, die in Frankfurt mal dann den Gong läuten und nicht in Amerika.
Das sollte definitiv das Ziel sein.
Dino, hast du denn oder hörst du denn von den Gründerinnen und Gründern auch ab und zu mal diesen Traum heraus, dass irgendwann mal der Börsengang als Ziel in, keine Ahnung, 5 oder 10 Jahren nach Gründung folgt? Oder ist das bei den Gründerinnen und Gründern gar nicht so das Thema?
Tatsächlich ist es nicht so das Thema, weil gerade in dieser Pre-Seed- oder Seed-Phase, in dieser frühen Phase, in denen ich die Startups meistens kennenlerne, sind sie damit beschäftigt, erstmal zu gucken, dass sie ihre tägliches Brötchen damit verdienen können und haben natürlich den Traum, dass das ein großes Unternehmen wird, dass sie viele Angestellte haben, dass sie vielleicht Europa oder weltweit agieren. Aber letztendlich, wie du auch schon gesagt hast, Sascha, dieser Börsengang ist in den Köpfen zumindest hier von den Startups, die ich hier kennenlerne, ist tatsächlich nicht verankert. Okay. Weil es einfach auch nicht mehr, wie wir an deinen Zahlen ja auch gerade gehört haben, nicht mehr so aktuell ist. Also das scheint nicht mehr das Ziel zu sein. Alle eint aber, dass sie zumindest damit so reich werden wollen, dass sie Business Angel werden und dann gucken, dass sie wie im Silicon Valley dann irgendwann mal so viel Geld haben, dass sie wieder andere Ideen finanzieren können. Was ich ganz charmant finde, weil das auch so ein bisschen zeigt, ne, die Lernkurve, okay, ich bin jetzt auf der Suche nach Geld. Hab aber jetzt schon im Hinterkopf, wenn ich mal wirklich Geld verdient haben sollte, würde ich dieser Szene gerne was zurückgeben und dann wiederum interessante, tolle Ideen dann finanzieren.
Okay, genau. Ansonsten, was ich noch ganz interessant fand, auch in diesem deutschen Startup-Monitor, waren auch ein paar Trends, die da aufgezeigt wurden. Und zwar ein Trend, der gezeigt hat, dass auch eher Startups im Bereich von B2B-Produkten entstehen derzeit und weniger von Produkten, die jetzt an den Endverbraucher gehen, sondern eher Produkte, die auch anderen Firmen angeboten werden, mit einem Anteil von 75% im letzten Jahr. Und dass der Fokus eben viel mehr mittlerweile auf das Thema, auf dem Thema Profitabilität liegt und gar nicht unbedingt auf dem sehr schnellen Wachstum. Siehst du das auch, Dino, in deinen Gesprächen? Sind da auch eher die B2B-Produkte im Fokus oder wie siehst du
ja,
das?
Ja, tatsächlich. Also in Bremen ist auch der Großteil von Startups, die ich kennenlerne oder auch die bei uns im Accelerator sind, sind halt wirklich B2B-Produkte, okay. Weil der B2C-Markt ein bisschen schwieriger vielleicht dann noch ist. Wenn ich einen B2B-Kunden habe, nimmt der vielleicht dann, wenn es um Nahrungsmittel geht, gleich viel größere Mengen an, als wenn ich irgendwie einen Online-Shop habe und dort meine Ware platziere, verkaufe und verschicke.
Auch wahrscheinlich das Thema Marketing-Ausgaben, was ganz anderes. Ne? Dieses Thema Markenaufbau ist im B2B-Bereich nicht so schwierig, in Anführungsstrichen, als wenn du jetzt an die große Masse der Endverbraucher gehen
willst. Genau, Marketing kostet eh. Und wenn ich dann an B2C-Kunden gehe, kostet es nochmal mehr, weil ich mich halt täglich in die Erinnerung rufen muss, was mein Produkt kann, was es ist, wie es schmeckt, was auch immer. Also da sind Riesenbudgets, die dafür meist erforderlich sind.
Sascha, von dir gerade noch irgendwelche Themen, wo du sagst, das willst du noch zum Besten geben?
Ja, also ich finde, das Thema Startup ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten, was wir in der Volkswirtschaft eigentlich haben. Weil für mich ist es so ein bisschen so dieser Zyklus, den Unternehmen ja hat. Also Unternehmen werden ja gegründet, also die Startup-Phase, leben dann eine gewisse Zeit und das wird immer als so negativ dargestellt, werden auch irgendwann vom Markt verdrängt und verschwinden dann auch, weil bestimmte Trends einfach nicht mehr da sind. Und das ist ganz normal. Das ist genau wie das Leben der Menschen halt da stattfindet. In Deutschland haben wir aber eher so diese Situation, dass wir immer noch im Startup-Bereich, das klingt schon ganz gut, aber da sind wir noch unterrepräsentiert. Es ist immer noch so, dass die Unternehmen dann eher versucht werden, immer weitergeführt zu werden. Ich würde mir da viel mehr Innovationsfreude wünschen und ich würde mir auch, ich glaube, der Trend ist auch schon da, immer mehr auch mehr wünschen, dass auch Universitätsabzuwenden oder auch Leute, die dann quasi ihre Ausbildung gemacht haben oder auch Leute, die aus der Schule kommen, eine gute Idee haben, dieses Thema Unternehmer, Startup-Gründung in der Form dann auch tatsächlich irgendwann in ihrem Leben als realistische Option dann betrachten und nicht einfach versuchen zu sagen, was ist für mich jetzt die beste Möglichkeit, bequem oder sicher quasi einen Job zu finden. Also und in der Form, das ist für uns nämlich essentiell entscheidend, dass das ein Stück weit weiter passiert, weil das merkt man ja auch ganz klar, die Innovation kommen meistens aus Startups und nicht aus etablierten Unternehmen. Und deswegen sieht man, das ist im Übrigen auch bei den großen, tollen Unternehmen, die man in Amerika immer als Flaggschiffprodukte nennt, also die Googles dieser Welt, also die Alphabets und auch die Metas dieser Welt, die wachsen hauptsächlich, indem sie innovative Startups aufkaufen und deren Ideen quasi in ihr Produktportfolio integrieren. Das ist jetzt nicht mehr so, dass da die Ideen bei denen selber entstehen. Also ich glaube, ab einer gewissen Größe wird das auch schwierig, weil ich glaube, wenn drei Leute kreativ zusammensitzen und irgendwas entwickeln, ist es was anderes, als wenn irgendeine Abteilung sagt, wir sind jetzt mal kreativ und Kreativität anordnen und das Bild am besten noch mit dem Controller, der dann auch schon mit den Rotstift daneben sitzt und alles wegstreicht. Überspitzt das jetzt ein bisschen, aber am Ende ist das natürlich viel, viel einfacher und das ist natürlich auch gut. Ich würde das auch gar nicht als negativ werten, wenn jetzt Startups von Unternehmen gekauft werden. Das ist ja auch für die etablierten Unternehmen eine Innovationsquelle, aber wir brauchen diesen Nachlauf an guten Startups, die gute Ideen bringen, um die Gesellschaft auch voranzutreiben. Deswegen hoffe ich sehr, dass unser Setup hier in Deutschland, unser politisches Umfeld doch deutlich Startup-freundlicher wird, damit ganz viele Leute Spaß daran haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Genau richtig.
Dino, kannst du dich den Wünschen von Sascha anschließen?
Ja, definitiv. Was mir gerade noch einfällt, wo du es erzählt hast, Sascha, es gibt hier in Bremen jetzt durch Jan Wessels auch die Reverse Pitch Night. Das heißt, da können Unternehmen hingehen, die eine Idee haben zu einem neuen Produkt, zu einer Dienstleistung, aber nicht das Know-how in der Firma haben, pitchen dort ihre Idee vor Startups oder vor Menschen, die sich so eine Idee gerne annehmen möchten in einem Projekt. Und die Idee dahinter ist natürlich, ich habe sofort ein Unternehmen, was meine Idee quasi dann direkt benutzt. Also ich habe quasi einen Auftrag, innovative Sachen umzusetzen, zu erdenken. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Weg, den wir hier in Bremen eingeschlagen haben. Also das gibt es natürlich weltweit. Aber dass wir das jetzt auch hier in Bremen haben und den Unternehmen diese Möglichkeit geben, die kreative Szene mal kennenzulernen durch wirklich konkrete Aufträge.
Ja, cooles Format auf jeden Fall. Wir haben jetzt Jan Wessels auch schon öfter erwähnt. An dieser Stelle ganz liebe Grüße. Der wollte eigentlich heute auch dabei sein, ist leider krank geworden. Wir nehmen aber holen die Folge natürlich auch nochmal nach mit dem Jan. Deswegen an dieser Stelle ja auch Respekt, was hier aufgebaut wurde. An dich, Dino, an Jan natürlich da draußen und
Dankeschön.
An alle Gründerinnen und Gründer hier in Bremen. Das ist, glaube ich, ein tolles Format. Und an alle, die jetzt noch nicht mit dem Thema zu tun haben, schaut euch wirklich mal die Veranstaltungsformate hier an. Kommt mal einfach mal dazu, kommt ins Gespräch. Das sind wirklich immer tolle Abende. Und an dieser Stelle würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt auch gerne nochmal eure Fragen, eure Themenwünsche an podcast@sparkasse-bremen.de. Und wir freuen uns, wenn ihr dann in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.